Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Ein Mann bricht bei einem Festessen in New York plötzlich zusammen. 84 Jahre alt, weltberühmt, geehrt von Universitäten auf beiden Seiten des Atlantiks und doch bis zuletzt ein Deutscher im Herzen. Sein Name Franz Boas, der Mann, der die amerikanische Anthropologie erfand, der gegen Rassismus kämpfte, lange bevor das Wort überhaupt im öffentlichen Diskurs existierte und was kaum jemand weiß, ein Burschenschafter, ein Bonner Alemanne, ein deutscher Patriot. Wer war dieser Franz Boas? Wie passt das zusammen? Ein jüdischstämmiger Liberaler, der in Bonn Mensuren gefochten hat, sich mit Schmissen fotografieren lässt und später die Idee der Gleichwertigkeit aller Kulturen in die Welt hinausträgt. Und was sagt uns das heute über Wissenschaft, über Identität, über Verbindungskultur? Darüber spreche ich heute mit Michael Hacker. Michael ist Studentenhistoriker, mehrfacher Gast bei Laberlümmel, der Corpo-Talk und der Autor eines faszinierenden Beitrags über Franz Boas, den Burschenschafter, Ethnologen und aufrechten Deutschen. Gemeinsam wollen wir dieser außergewöhnlichen Biografie nachspüren zwischen Schläger, Diplomatie und der Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein. Michael, schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan.
Sehr schön. Dann lass uns auch mal direkt einsteigen. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit Franz Boas zu beschäftigen?
Ja, der Auslöser liegt im Jahr 1991. Das Berliner Völkerkundemuseum wollte 1992 zum 50. Todestag von Boas eine Ausstellung machen. Also die ist auch tatsächlich gemacht worden. Und die sind an den Bonner Lehrstuhl für Ethnologie rangetreten. Mhm. Und die Bonner haben festgestellt, oh ja, der ist ja Bonner Alemanne gewesen. Dann fragen wir doch mal bei Alemannia nach, ob sie uns noch zusätzliche Informationen und vielleicht Bildmaterial geben können. Und diese Anfrage ist als Archivar an mich gekommen. Ich habe mich der Frage gestellt. Ich hatte von Boas gehört, aber keine tieferen Kenntnisse über ihn. Zumal Boas eben in Deutschland so gut wie unbekannt ist. Also nur die Fachleute, sprich Ethnologen, Anthropologen, die kennen den Namen. Während er in Amerika durchaus deutlich populärer war. Also da muss man nicht Ethnologe sein, um Boas zu kennen. Ja, und das war der Auslöser, mich mit Franz Boas zu beschäftigen. Und da bin ich im Prinzip, muss ich sagen, immer dran geblieben. Das ist so mein Favorite Alemanne geworden und habe mich auch immer beschäftigt. Ich habe eine ganze Menge Bücher über ihn auch und freue mich immer, wenn ich auch in der Presse mal zu irgendwelchen Jahrestagen was höre. Und weitergehend habe ich dann 2008 gab es eine Ausstellung in seiner Geburtsstadt Minden zum 150. Geburtstag. Und die Mindener sind auch an uns rangetreten und wir haben auch tatsächlich Ausstellungsstücke beigesteuert. Also jetzt nicht authentisch von Boas, außer den Bildern, wo er drauf war, sondern auch, ja, die wollten einen Schläger haben.
Hängt der denn noch in der Ahnengalerie bei euch?
Der hängt natürlich bei uns in der Ahnengalerie. Also mit Kneippbild hängt er drin und die Semesterbilder, auf denen er draußen ist, die hängen bei uns auch noch auf dem Haus. Nee, der ist durchaus präsent und durch meine Veröffentlichung in der Bundeszeitung, also sollte das auch zumindest jeder alte Herr ganz gut kennen, das Thema. Ja, das war eben die Ausgangsposition und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich aufarbeiten will, denn sein ganzer Nachlass ist digitalisiert mittlerweile im Internet verfügbar, auch der Schriftverkehr. Und da interessiert mich natürlich insbesondere der Schriftverkehr mit seinen Bundesbrüdern, der da auch teilweise hinterlegt ist. Das muss ich nochmal systematisch aufbleiben und aufarbeiten, denn das sagt auch viel über die Bundesbrüder aus, die mit ihm korrespondiert haben. Seine Meinung kenne ich zu den Themen, aber die von der anderen Seite sind natürlich auch sehr interessant.
Was ich auch sehr spannend an dem Thema finde, weil du hattest das ja im Juni diesen Jahres hervorgeschlagen, lass uns darüber eine Sendung zu machen. Es ist halt, wie du es ja gesagt hast, der Boas ist nicht so bekannt in Deutschland. Und es war wieder jemand, der wissenschaftlich ein großes Erbe hinterlassen hat, der sehr, also auch eine Pioniersform tätig war, wo dann rauskommt, der ist Burschenschafter, er ist in dem Fall auch sogar dann halt Bundesbruder von dir. Und das ist ja auch schön, halt auch für die Verbindung selber halt auch zu sehen, so, das ist einer von unseren Reihen, das ist ein Beitrag, den wir irgendwie um Ecken mitgeliefert haben und halt jetzt nicht so ein Evergreen, ne? Also wir kennen ja alle Herz, Bismarck, der letzte Kaiser, alles bekannte Korporierte, dass da das, also der sozusagen diese der Kanon etwas erweitert wird. Im öffentlichen Wahrnehmungsbereich. Ne? Also ich meine, beim studentenhistorischen Forschungsfeld hasse, da weiß man das ja, das ist ja der Austausch da, das ist ja die Avantgarde-Tätigkeit, diese Erkenntnisse zu bringen. Und das ist sehr schön, dass wir das jetzt hier in dem Podcast halt auch besprechen können. Dann lass uns mal ein bisschen über die Herkunft und die Prägung von Boas sprechen. Warum wurde er überhaupt Burschenschafter? Boas stammt ja aus einer liberalen 1848er Familie. Wie stark hat diese Herkunft seinen Schritt in die Burschenschaft geprägt? War Alemannia für ihn eher Heimat, Emanzipationsraum oder bewusste politische Entscheidung?
Also mit 1848 verbindet Boas viel. Man muss wissen, seine Mutter hatte engen Kontakt zu ihrem späteren Schwager, dem Abraham Jacobi. Das war ein 1848er Revolutionär. Es gab auch Kontakte zu Karl Schurz, ja auch Burschenschafter Bonner Franke.
Genau, und der war ja dann später Verteidigungsminister.
Innenminister in den USA. Innenminister in den USA, General war er im Bürgerkrieg.
Der hat auch die Stürmer eingeführt bei den Nordstaaten, oder?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das Karl Schurz, das habe ich noch nie gelesen, aber weiß ich nicht, woher das herkommt. Also diese Uniformmützen gab es an anderer Stelle, glaube ich, auch schon.
Okay.
Naja. Nee, also zu Karl Schurz hatte die Mutter auch Kontakt. Und interessanterweise hat er dann auch eine Tochter eines 1848ers aus Österreich, eine Marie Krakowitzer, nämlich geheiratet. Mhm. Insofern ist da auch wieder der Kontakt zu 1848 da. Und aus dieser Sympathie für 1848, also die Revolutionsideen, ist er in einem, insbesondere über die Mutter, liberalen Haus groß geworden. Und dieses Liberale war für ihn durchaus wichtig. Burschenschafter, muss man wissen, also Boas ist 1858 geboren worden, hat dann 1877 dann Ostern sein Abitur gemacht, ist zum Sommersemester 1877 dann nach Heidelberg gegangen, nachdem er seinen Vater dazu überredet hatte, ein naturwissenschaftliches Studium, das in Heidelberg hat er sich für Mathematik angeschrieben, zu machen. Und hatte aber dann die Vorgabe an sich eben nicht irgendwo aktiv zu werden. Der Vater hatte also Bedenken, dass das gut für ihn sei und ist deshalb auch in Heidelberg nicht aktiv geworden. Hat allerdings so ein bisschen unter der Einsamkeit gelitten, hat dort Kontakte zu, wie wir wissen, zwei Mitgliedern des mathematischen Vereins dort gehabt, der heute nicht mehr existent ist. Und nach dem einen Semester wollte er von Heidelberg weg. Erstens hatte er festgestellt, dass also insbesondere für Physik, was ihn auch interessierte und wo er hörte, keine guten Professoren in Heidelberg waren. Zweitens, der Grund, weshalb er nach Heidelberg gegangen war, oder ein Grund, war, dass seine Lieblingsschwester in Stuttgart Musik studierte. Da war eine gewisse räumliche Nähe dazu. Die wechselte aber nach Berlin. Also insofern war die räumliche Nähe da auch nicht mehr gegeben. Und dann hat er sich eben entschlossen und hat das mit seinem Vater abgestimmt, nach Bonn zu gehen. So, und in Bonn erstens war Bonn bekannt gut für Naturwissenschaften, hat einen hohen Anteil von naturwissenschaftlichen Studenten gehabt und hatte auch mit Clausius insbesondere eine hervorragende Professoren vor Ort.
Diese Episode von Lava Limmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kurve, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kurve euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kurve, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kurve Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kurve auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kurve sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kurve.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kurve. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kurve, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt Zurück zum Talk.
Und dann ist er eben auch nach Bonn gegangen und Bonn war dann, oder die Alemannia war in Bonn dann für ihn natürlich erste Wahl. Erstens war sein Cousin Willi Meyer schon ein Jahr früher, also Sommersemester 1876, aktiv geworden und sein Schulfreund Adolf Vogler war im Sommersemester 1877 aktiv geworden bei Alemannia. Also diese Kontakte bestanden ohnehin. Mhm. Er hatte auch vorher schon Willi Meyer mal in Bonn besucht, also er kannte wahrscheinlich die Verhältnisse da. Und was ihm dann wichtig war eben, dass er dort auch ein liberales Umfeld fand. Also die damaligen Bonner Alemannen waren ähnlich getaktet, sage ich mal, wie er das von zu Hause kannte. Das war also für ihn auch durchaus wichtig. Einerseits natürlich die Gemeinschaft, also dass er eben auch viele langjährige, lebenslange Freunde in dieser Zeit gefunden hat, über seinen Schulfreund hinaus. Mhm. Und dass er eben auch in einem ähnlichen politischen Umfeld groß worden
ist. Sehr spannend, weil das ist ja genau tief gewesen ist, wo auch der Kaiser dann sein Kommilitone gewesen ist praktisch. Der ist ja auch 1880 in Bonn erstmal, glaube ich, Chorschleifenträger geworden bei der Borussia und ist dann später erst in die Altherrenschaft aufgenommen worden mit dem Dreifarbigen. Und interessant.
Also die beiden werden sich nicht getroffen haben, weil Boas eben nur 4 Semester in Bonn gemacht hat. Das wären dann also 77, 78, 78, 78, 79, 79. Das heißt Sommersemester 79 war sein letztes Semester in Bonn. Mhm. Dann ist er nach Kiel gewechselt zum weiteren Studium.
Hat er da auch ein Band aufgenommen?
Nein, in Kiel hat er kein Band aufgenommen. Das ist auch für Alemannen absolut typisch. Kiel ist kein sozusagen kein Kartellstandort gewesen. Mhm. Zweitens, beziehungsweise damals gab es auch keine Kartellzugehörigkeit von Bonn. Er hat bei der Burschenschaft Teutonia in Kiel verkehrt, war also offizieller Verkehrsgast da.
Da gehe ich auch immer hin, wenn ich bei Kiel bin, also wenn Kiel in der Nähe bin. Das ist ein super Bund.
Was allerdings dann auch zu entsprechenden späteren Problemen geführt hat, aber das, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Aber das war letztlich das Umfeld. Dass eine Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung, in einer sehr angesehenen Verbindung für einen Juden, der als erster der Familie, also zumindest der engeren Familie, ins Studium überhaupt ging, also der erste Akademiker seiner Familie wurde, das hat natürlich auch schon was mit Emanzipation zu tun. Mhm. Das ist ein häufiger Weg gewesen, um sozusagen aus einem vermeintlich niedrigeren Stand in den Stand der Akademiker wirklich voll integriert zu werden, in eben eine solche Verbindung zu gehen. Yes, also er hat das durchaus auch geguckt, wo er sonst noch hätte aktiv werden können, aber damals, der Wingolf war nichts für ihn, er war Jude, nicht evangelisch, auch wenn der Wingolf offiziell ja christlich war, die katholischen logischerweise auch nicht, die noch nicht so vielfältig waren, wie das dann später zum Beispiel in den 1890er Jahren war und die Chors waren ihm eben abgehoben. Nicht? Also er hat gegen Courriers gefochten, aber ansonsten war das nicht so seine Wellenlänge.
Mhm. Ja, es ist ja das, was du ja gerade gesagt hast, es ist ja für die assimilierten Juden im 19. Jahrhundert üblich gewesen, dass sie ja entweder dann konvertiert sind und da war ja häufig der evangelische Glaube die erste Wahl, weil da die Aufnahmekriterien wesentlich niedriger gehängt waren, als halt katholischer zu werden, wo wesentlich mehr Widerstand ja auch bestand. Und gerade das Studium. Es ist ja auch gerade auch ein Vorteil, den gerade assimilierte Juden ja auch schon im 19. Jahrhundert hatten, ist, dass die jüdische Religion ja eine Buchreligion ist und die Sozialisierung, die damit einhergeht als Kind, früh die Tora lesen lernen, hat einen ähnlichen Effekt, was man zum Beispiel bei Pfarrerskindern zum Beispiel beobachtet. Bei denen ist ja entweder so, entweder sind die vollkommen vermurkst oder aus denen wird ja eine beeindruckende Karriere. Das liegt halt auch mit diesem büchernahen Umfeld, was da, mit dem sie halt groß werden und diese Offenheit für Wissen. Und das ist auch ein Grund, warum viele Juden so eine außergewöhnliche Karriere dann auch hatten, weil sie dadurch teilweise besser vorbereitet waren durch ihre Herkunft als das deutsche Pendant zum Beispiel, das christliche.
Bei den Juden ist das, also selbst auch bei den Ostjuden, ne? Mhm. Das Städtel, wo die Juden zum Teil in sehr ärmlichen Verhältnissen gehaust hatten, aber die Familien haben immer darauf geachtet, dass ihre Kinder Bildung haben. Und ich glaube, dass es auch ein wesentlicher Punkt war, dass zum Beispiel in Wien sowohl des Kaiserreichs, aber auch dann der Ersten Republik ein hoher Anteil von jüdischen Studenten war. Die hatten einen überaus hohen Anteil an Studenten, was natürlich auch so ein bisschen den Antisemitismus der dort studierenden Deutschen, sage ich mal, und insbesondere der Verbindungsstudenten so ein bisschen befeuert hat, weil die eben schon gelernt hatten vor Hause, ihr müsst Wissen akkumulieren, ihr müsst damit euren Lebensunterhalt irgendwo verdienen, denn sonst kommt ihr hier aus diesem schlechten Verhältnis nicht raus. Und dieser Drang, Wissen aufzusaugen, den kann man bei Boas definitiv auch schon feststellen. Der hat also auch schon in seinen Schülerzeiten auch sich sehr für naturwissenschaftliche Sachen interessiert und Botanik und hat da sozusagen eigene Forschungen in Anführungsstrichen auch schon betrieben, sodass also diese naturwissenschaftliche Richtung sogar bei ihm schon in der Kindheit angelegt ist. Selbst also das, was dann später seine Besonderheit war, eben diese Forschungsreisen zu unternehmen, Feldstudien zu machen, das hat er angeblich schon oder es ist nachgewiesen in einem Brief schon mit 13 Jahren an seine Schwester verkündet, dass das sein Ziel war. Also dieser Bildungshaushalt, aus dem er kam, war mit Sicherheit sehr, sehr wesentlich für seine weitere Karriere.
Was wissen wir denn über seine aktiven Zeit, über seine Fuchsen, über seine Burschenzeit? Welche Quellen habt ihr denn da noch, die überliefert sind zu seiner Teilnahme am Bund?
Ja, es gab zu der Zeit, Bundeszeitungen waren ja damals noch nicht üblich, also unsere hat zum Beispiel 1920 ihre erste Nummer erlebt. Aber es gab Semesterberichte, die Aktivitas an die bekannten Altherrenadressen geschickt haben. Also Altherrenverband gab es in dem Sinne nicht, aber die ehemaligen konnten ja durchaus ihre Adressen hinterlegen. Und diese gedruckten Semesterberichte geben dann eben auch immer Auskunft über das Leben und auch wer ist neu dazugekommen, wer hat Examen gemacht und welche Ämter sind belegt. Also wir wissen daraus, dass Boas, also muss dazu sagen, bei uns wir haben ein schwarz-rot-goldenes Album, in dem jeder, der in die Alemannia irgendwann mal eingetreten ist, eingetragen wird. So eine Art Matrikel. Und da wird dann praktisch der ganze Werdegang in der Alemannia, also welche Statusänderungen, welche Ämter man gewählt und entlastet worden ist, Leibverhältnisse, Fuchsenvers und dann irgendwann auch nochmal Altherren, wann er Altherr geworden ist oder im Nachteil, auch wenn er gestorben ist, wird dann auch eingetragen. So, und dieser Band, den Boas umfassen würde, nämlich 1865 bis 1895, ist der einzige, der uns am Ende des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen ist. Der ist irgendwo in die Papierpresse geraten, weil man unser Archiv geplündert hat. Und den Band haben wir nicht wiedergekriegt. Aber aus den Semesterberichten wissen wir das. Es gibt Versammlungs- und Ehrengerichtsprotokollbücher noch aus dieser Zeit. Insofern können wir da auch Sachen, das habe ich auch für meine Forschung dann benutzt, über Boas rauskriegen. Also was er ist in seinem ersten Burschensemester, Sommersemester 1878, ist er ohne Amt gewesen. Im nächsten beiden Semestern, die er noch in Bonn verbracht hat, war er Schriftwart und in dem letzten Semester war zusätzlich sogar noch Kneipwart. Und das ist entsprechend überliefert. Gibt es noch die Anekdote, kann man nicht sagen. Interessanterweise ist er mal vom Ehrengericht bestraft worden, da war er schon in Kiel. Weil der Protokollband, den er als Schriftwart für die Versammlungsprotokolle zu führen hatte, ja irgendwie verloren gegangen war. Der war also nicht mehr auffindbar. Und der ist auch heute nicht mehr da, das ist richtig, also zumindest nicht bei uns. Interessanterweise zitiert sein Biograf Kohl genau aus solchen Versammlungsprotokollen aus dieser Zeit. Also es wäre noch die Frage mal zu prüfen, ob eventuell im Nachlass von Boas sich dieser Protokollband noch findet. Denn anders ist das nicht zu erklären, weshalb sein Biograf, der in den 70er Jahren das geschrieben hat, diese Kenntnisse hatte.
Was ist denn die Strafe gewesen vom Konvent?
Der hat Farbenverruf gekriegt. Der musste also dann
die Mission
in einer bestimmten Zeit ohne Farben in Kiel rumlaufen. Also weder an die Uni mit Farben gehen, noch durfte er bei seiner Verkehrsburschenschaft in Farben dann auftreten.
Also ja. Schwarzwald, wie wir heute sagen würden.
Schwarzwald genannt, genau. Farbenverruf, ja. Das können wir also aus der Zeit wissen. Und er hat also auch berichtet in Briefen und wir wissen von seinen Bundesbrüdern, die auch in der Zeit aktiv waren, die haben sehr deutlich auch geschrieben, wie das damalige Aktivenleben ablief. Also wir sind da schon sehr gut drüber informiert. Zum heutigen muss man sagen, also die Jungs waren schon kräftig eingebunden in das Aktiven-Dasein. Und manchmal fragt man sich auch, wie haben die das eigentlich mit dem Studium nebenher noch hingekriegt? Aber auch für Boas wird überliefert, dass er in seiner Bonner Zeit deutlich engagierter auch noch als in Heidelberg sein Studium betrieben hat. Und er war, das ist auch interessant, für die damalige Zeit vielleicht nicht ganz so selten, aber für heute absolute Ausnahme. Also er hatte sich für Mathematik eingeschrieben, aber er hat trotzdem in Bonn zum Beispiel, das Studiumbuch ist bekannt, Vorlesungen in Physik, Chemie, Mathematik, Mineralogie, Erdkunde, Botanik, Anatomie, Astronomie und Philosophie gehört. Also das, was man heute ohne Probleme als Studium Generale betrachten kann. Er war also sehr breit aufgestellt in seinen Interessen und was er gemacht hat und hat das auch entsprechend mit zielführend, sage ich mal, gemacht. Und er hat, also wir wissen auch, dass er klar an den ganzen Aktivitäten der Alemannia teilgenommen hat, Ex-Bummel, ne, Kneipen und solche Sachen auch. Er war auch mal beteiligt an einem Fackelzug, den man eine damals ja übliche Huldigung für Professoren insbesondere zum 50. Doktorjubiläum eines Astronomieprofessors war er also auch beteiligt. Da gab es noch sogar eine Schlägerei hinterher. Mit Nicht-Kooperierten. Das wissen wir alles. Und im Karneval war er übrigens auch, also sowohl in Bonn als auch in Köln. Das war also auch üblich. Und Boas spielte sehr gern und gut Klavier. Also war also künstlerisch. Seine Schwester studiert ja sogar Musik. Mhm. Und er hat sich sowohl in Heidelberg als auch in Bonn ein Klavier gemietet für seine Unterkunft. Also erstens muss er den Platz in der Bude gehabt haben und zweitens muss er auch das Geld gehabt haben, um sich mal eben so ein Klavier zu mieten. Und hat dann auch in einem alemannischen Trio Musik gespielt. Also die haben dann also zu Veranstaltungen auch Sachen vorgeführt oder ausgespielt.
Mhm. Sehr interessant. Ja. Was ist denn so, wenn wir jetzt mit ihm in Bonn unterwegs wären, welches Verbindungshaus würde Boas uns denn zuerst zeigen, neben der Alemannia?
Neben der Alemannia, also es ist schwierig, man darf ja nicht vergessen, Boas ist, wie gesagt, Wintersemester 1877, 78 aktiv geworden. Mhm. Da gab es noch keine Verbindungshäuser in Bonn. Ne? Okay. Also die Verbindungshäuser fangen auch an anderen Orten so ab 1880 an. Ne, insbesondere bei den Chors, die sind so die Vorreiter da. Ja, das Schänzchen, also unser heutiges Verbindungshaus, gab es damals auch nicht. Das ist erst 1904 gebaut worden. Seit 1884 ist der Grund und Boden sozusagen alemannisch gewesen. Und da war noch die Ausflugsgaststätte, das Schänzchen, weit vor den Toren der Stadt. Aber die Alemannia verkehrte seit ihrer Gründung 1844 immer wieder mal auf dem Schänzchen. Das waren so die typischen Verwerfungen, die man mit Wirten schon mal haben konnte. Ne? Streitigkeiten über die Biersorte oder die Bierpreise. Oder Schulden, wo der Wirt dann darauf pochte, dass sie endlich mal beglichen wurden, die aber eben doch nicht so ohne weiteres zu bezahlen waren, weil die aktiven Kasse leer war. Aber man war im Prinzip damals auch schon auf dem Schänzchen in der Regel zu Gast. Also insofern kannte Boas das und Boas ist später auch noch von Amerika aus sehr häufig, fast jährlich sogar in den 20er Jahren, nach Europa gefahren, mit dem Schiff damals. Ne, Flugzeug war noch nicht die übliche Reisemöglichkeit. Und hat dann auch die Stiftungsfeste besucht. Also wir wissen, dass er 1923 und 1929 definitiv auf Stiftungsfeste Alemannia war. Von 29 gibt es sogar noch Fotos aus dem Nachlass, die ihn vorm Schänzchen mit einem jungen Bundesbruder zeigen. Also das können wir schon sagen. Ja, wie gesagt, welches andere Verbindungshaus da ihm so in Erinnerung geblieben wäre, wüsste ich nicht. Aber wie gesagt, es gab keine. Es gab nur Verkehrslokale.
Wie sah denn damals das couleurstudentische Zusammenleben aus? Also da hatte dann wahrscheinlich jeder seinen Café oder seine Kneipe als oder Gaststätte als Referenzort. Wie ist der Austausch da gewesen? Ich meine, die Leute sind ja, glaube ich, damals in der Uni sehr offen, ja auch mit dem Couleur rumgelaufen. Man hat sofort gesehen, das ist ein Alemanne, das ist ein Preuße, das ist ein Renane. Bavare.
Es gab, man darf erst nicht vergessen, es war nicht nur erlaubt und üblich, sondern es war Pflicht. Also der Kooperationsstudent zu der damaligen Zeit ist ständig in Couleur rumgelaufen. Es gab nur entsprechende Örtlichkeiten, also Lokale, die als nicht couleurfähig galten. Da waren dann die Farben zu streichen, wenn man überhaupt dahin gehen durfte.
Aber ansonsten, der Dönerladen heute zum Beispiel.
Das wäre vielleicht der Dönerladen von heute, ja. Oder wenn man, aber das war in Bonn, so haben die aktiven Berichte, die ich kenne, auch immer ausgesagt, also so Rotlichtmilieu in dem Sinne gab es wohl nicht so sehr in Bonn. Da sind sie wahrscheinlich eher nach Köln gefahren, wenn sie das wollten. Es hatte auch nicht unbedingt jede Verbindung ein Lokal für sich alleine. Mhm. Ne, also es gibt auch Erzählungen, wo ganz klar gesagt wird, ja, aber dieses Lokal mussten wir uns mit der Turnerschaft Germania oder mit jemand anders noch teilen. Mhm. Da gab es natürlich dann entsprechend Kontakte, was war natürlich auch eine Möglichkeit, um sich Streit anzuhandeln, ne, weil man sich dann gegenseitig gestört hat oder sich angeranzt hat. Das gab es natürlich auch. Das wechselt, also die Alemannia hat auch in ihrer Zeit, bevor sie eben ihr eigenes Verbindungshaus hatte, diverse Verkehrslokale gehabt und dann gab es zusätzlich immer noch, aber das natürlich außerhalb Bonns, Ex-Bummel-Lokale. Mhm. Oder man hatte eine Konstante bei einem Wirt, weil man da ein entsprechend möbliertes Hinterzimmer hatte, was man als Kneipraum nutzen konnte. Aber den Frühstoppen hat man in der Innenstadt bei einem anderen eingenommen. Also auch solche Sachen gab es.
Das hört sich alles so ein bisschen an wie meine eigene Bundesgeschichte in den letzten 15 Jahren. Schritt haben wir da durchgemacht. Dann lass uns doch mal ein bisschen jetzt auch über Boas als Wissenschaftler sprechen, mit seinem großen Verdienst, vor allem um die Ethnologie. Er war ja Naturwissenschaftler, Geograf, Ethnologe, Sprachforscher. Er ist auch jemand, der sein Forschungsfeld ja fast, also ja auch mitbegründet hat, wenn man das so betrachtet. Er hätte ja gar nicht das studieren können zu seinen Studienzeiten, was er ja später ja wissenschaftlich gemacht hat. Er ist ja da ein innovativer Forscher gewesen. Was war denn da der rote Faden in seinem Leben? Also wann ging es nach Amerika? Was war der Grund? Und wie hat er da reüssiert?
Also der Auslöser ist auf jeden Fall seine Expedition im Baffinland. Das ist also im Nordosten von Kanadas, etwas weiter als Neufundland noch. Mhm. Und dort war ausgeschrieben, weil es ein internationales Polarjahr auch gab, eine Forschungsexpedition. Allerdings hat er das auch noch teilweise mit familiären Darlehen finanzieren müssen. Das war also nicht so heute, wie das heute geht, dass hier die Deutsche Forschungsgesellschaft oder Gemeinschaft Gelder zur Verfügung stellt und dann sozusagen
reiche Gönner finden. Ja.
Oder andere reiche Gönner, die dann so eine Forschungsreise organisieren. Und die hat er alleine mit dem Familiendiener Wilhelm Weike, der hat da auch noch ein Tagebuch drüber geschrieben, dann gemacht. Er ist also nach Baffinland gefahren und ist ein Jahr dort geblieben. Und das, was er ganz anders gemacht hat, eben als seine zeitgenössischen Ethnologen-Kollegen, dass er eben am richtigen Leben der, damals sagte man Eskimo, heute Inuit, teilgenommen hat. Also ob das Angeln war oder ob das eben das Kochen war und solche Sachen. Er hat auch, das war ein wesentlicher Auftrag dieser Forschungsexpedition, Kartierungen vorgenommen von Baffinland. Und in Vorbereitung dieses Aufenthalts hat er auch, das war typisch für ihn, sich akribisch vorbereitet. Nicht? Also er hat Englisch gelernt, er hat Dänisch gelernt, er hat Inuttikut gelernt, das ist die Sprache der Inuit, dass er also ein paar Grundlagen hatte. Er hat noch Kartografie, Topografie, Meteorologie und solche Sachen, zumindest Grundkenntnisse, sich angeeignet.
Auf alles vorbereitet sein.
Genau, aber es war durchaus auch von den klimatischen Verhältnissen natürlich ein sehr, sehr anstrengender Aufenthalt. Und diesen Aufenthalt ist er nicht zurückgefahren, wie er hingekommen ist nach Hamburg oder Bremerhaven, sondern er ist nach Amerika gegangen, nach New York. Mhm. Und der Hintergrund war der, dass er verlobt war mit Marie Krakowitzer und die lebte halt in New York. Und bei ihm war es eben auch noch nicht klar, wie es weiterging. Er hat da also schon erste Kontakte angeknüpft, ob er eventuell da aus familiären Gründen in den USA weiter seine Karriere macht, ist aber letztlich dann erstmal nach Deutschland zurückgekehrt, hat aus den Erkenntnissen heraus dieses Forschungsaufenthalts seine Habilitationsschrift gemacht ging es um Eisverhältnisse in der Region, hat die Erkenntnisse auch vorgetragen auf Tagungen, hat dann noch im Museum dort auch gearbeitet und hatte an sich vor, also wenn man ihm die Chance gegeben hatte, eine Professur in Deutschland auch anzunehmen. Mhm. Und da das aber sich alles zerschlagen hat, hat er dann, weil er auch familiäre Kontakte neben Marie Krakowitzer war, es eben sein Onkel Abraham Jacobi, der Schwager seiner Mutter, und sein Cousin Willi Meyer, der ja auch Bundesbruder war, der war auch in die USA gegangen, hatte er genug Kontakte dort und hat eben dort versucht, was zu kriegen und hat dort dann eine Anstellung gefunden. Er hat im Wesentlichen erstmal für eine Zeitschrift gearbeitet, hat dann Ausstellungsmanagement gemacht. Er war bei der so einer Art Völkerschau, muss man sagen, bei der Weltausstellung 1893 in Chicago beteiligt, war dann Museumskustos und Kurator und ist dann 1899 dann Professor und der erste Professor für Anthropologie in den USA geworden an der Columbia-Universität.
Auch heute eine Ivy League-Universität.
Ja. Ja, heute durchaus eine bedeutende Universität. So, das ist, und der rote Faden ist eben die Bereitschaft, sich immer neue Kenntnisse anzueignen. Und das Besondere an Boas ist eben, und das unterschied ihn damit auch von seinen Kollegen, er sagte immer, die sitzen am Schreibtisch und betreiben hier ihre Forschung, in Anführungsstrichen. Und er ist eben hingefahren in die Gebiete, er ist zu den Menschen, er hat mit den Menschen gelebt. Das hat er also nicht nur mit den Inuit auf Baffinland gemacht und hat diese Methode der teilnehmenden Beobachtung, so hat er das genannt und das ist dann durchaus ein Standard auch geworden später, genutzt, um viel mehr über die Gesamtkultur auch rauszukriegen. Nicht? Er hat dann, das war ein Kontakt, den er über Hagenbecks Völkerschauen kriegt. Also man kennt heute noch Hagenbecks Tierpark in Hamburg, aber der Hagenbeck hat damals auch solche, was man heute nicht mehr verstehen kann und ethisch völlig verwerflich ist.
Diese Menschenschauen auch.
Genau, gemacht. Diese Menschenschauen. Das heißt, er hat bestimmte exotische, aus unserer Sicht exotische Gruppen sozusagen eingeladen und die sind dann wie im Zoo im Prinzip ausgestellt worden. Aber Boas hat das.
Krass, ich kenne auch die Bilder davon, wenn die dann so afrikanische Stämme dann da haben und die Leute sich die Maasai angeguckt haben. Also.
Ja, nee, es ist schon für den heutigen Blick schon sehr strange. Aber Boas hat diese Möglichkeit genutzt und hat Kontakte zu den Bella Coola, Indianer an der Westküste Kanadas im Prinzip, also noch etwas nördlicher als Vancouver. Geschlossen und die hat er genutzt, da hat er seine von USA aus seine erste Forschungsreise hingemacht. Und das war immer so sein Referenzstamm, wie er das so genannt hat. Zu denen ist er also dann im Prinzip sein ganzes Forscherleben immer mal wieder hingefahren, hatte da Kontakte, Gewehrsleute, hat Artefakte gesammelt, hat sich mit den Tänzen, die sie gemacht haben, beschäftigt, hat sich mit der Sprache vor allen Dingen gesprochen. Da kommt also dann auch die Spezialisierung oder eine weitere Spezialisierung, insofern hat er ja mehrere Standbeine, zum Linguisten. Er hat ganze Wörterbücher rausgegeben über indianische Sprachen oder zumindest hat er das angefangen, das sind dann nach seinem Tode haben das andere dann fortgesetzt.
Aber man hört auch daraus, dass es jemand, der hat seine Bestimmung gefunden, oder?
Das ist mit Sicherheit so, ja. Das ist mit Sicherheit so. Und er hat, und das, glaube ich, unterscheidet ihn zumindest von seinen Forscherkollegen und Zeitgenossen, immer ein echtes Interesse da gehabt. Also nicht, um jetzt forscherisch glänzen zu können und in der wissenschaftlichen Establishment dann tolle Sachen vorführen zu können, sondern weil er sich echt für die Leute interessiert hat. Mhm. Und das muss man auch wissen, auch in dieser Zeit beginnen schon diese Kulturen ja im Prinzip verloren zu gehen, weil natürlich die sogenannte weiße Zivilisation da eindringt. Mhm. Die können halt dann nicht mehr ihre Kultur und ihre Bräuche so leben, wie sie es gerne wollen. Das geht dann bis zu gesetzlichen Verboten, die aus Washington kommen, so nach dem Motto, das und das dürft ihr nicht mehr machen. Mhm. Dann kommt natürlich auch das Sprachliche hinzu. Das Englische wird auch für den Kontakt mit der Außenwelt immer wichtiger. Also werden die indianischen Sprachen nicht mehr gesprochen. Und Boas hat sich ja aufgefordert gefühlt, das alles für die Nachwelt zu erhalten. Er konnte natürlich nichts dagegen tun, dass dieser Einbruch der weißen Zivilisation dort stattfindet oder dass die Sprachen weniger gesprochen werden, aber wollte sie wenigstens der Nachwelt erhalten. Und mit dieser Rolle ist er heute noch, insbesondere bei diesen indigenen Gruppen, in ganz hohem Ansehen, weil er das wirklich ernst gemeint hat und auch da sehr erfolgreich gewirkt hat.
Ja, sieht man ja wieder, wie wichtig es ist, anderen Leuten Respekt gegenüberzubringen.
Ja. Was? Das ist auf jeden Fall ein Wesenszug. Also das hat er aus seinem liberalen Elternhaus mitgenommen. Respekt gegenüber anderen, eine gewisse humanistische Einstellung. Und wenn man sich dann anguckt, was Boas eben neben seinem Wissenschaftlerjob, sage ich mal, gemacht hat, an gesellschaftlichem und politischem Engagement, dann ist das auch wieder dieser rote Faden, wo man sagt, hier setzt sich jemand ein für Gruppen, die benachteiligt sind. Er hat schon 1910 vor einem Kongress der Afroamerikaner gesprochen. Er hat immer die Benachteiligung anderer Gruppen, also sowohl der Afroamerikaner als auch der Indianer und auch dieses staatliche Eingreifen, hat er vehement bekämpft, also nicht nur im kleinen Kreis, sondern hat sich da publizistisch auch zu geäußert. Mhm. Und das Gleiche kommt dann auch eben mit dem aufkommenden Nationalsozialismus, der im Übrigen auch Entsprechungen in den USA hatte. Also er wusste ganz genau, dass es eben auch Leute gab, die die Ideen, die die Nazis in Deutschland hoffähig gemacht hatten, sozusagen auch in den USA gab, auch wenn die da keine Mehrheit darstellten. Mhm. Aber dagegen hat er sich entsprechend auch gewandt, hat dann auch ein Komitee für Demokratie und intellektuelle Freiheit gegründet. Was
ist ja auch sehr burschenschaftlich, dieses Vorgehen, oder?
Auf jeden Fall. Was aber zum Beispiel dazu geführt hat, dass er auf eine sogenannte schwarze Liste beim FBI geraten ist.
Also das lässt so ein bisschen schnell früh, oder?
Das ist so ein bisschen, mich erinnert das dann immer an McCarthy und seine Kommunisten-Hatz sozusagen.
Das ist ja vor allem Edgar J. Hoover gewesen. Der hat ja
Hoover auch,
ja. Der hat ja zu seinen Hochzeiten ja über alles und jeden Akten angelegt, für den Fall, dass man das halt auch mal nutzen kann, wenn es notwendig ist. Dann mit seinem System, was nur er wusste zu entschlüsseln, also mit diesem Kastensystem, was er da hatte, dass wenn man hingegangen ist, mal reingeschaut hat, überhaupt nichts gefunden hat. Aber es ist sehr interessant. Also vor allem ja auch, dass Boas ja vor allem, ich hatte das auch nochmal im Vorfeld nachgeschaut, diese Cultural diese kulturelle Anthropologie halt, also als Teildisziplin halt auch begründet hat, wo der sich ja gerade mit den indigenen Völkern halt Nordamerikas halt so stark beschäftigt hat.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Naja, bei der Idee, die Boas dann aufgebracht hat, war eben im Gegensatz zu seinen Kollegen und auch weit verbreitet in der weißen Bevölkerung, muss man sagen, war ja das: Wir haben die höchststehende Zivilisation und Kultur. Mhm. Ja, im Prinzip müssen alle unsere, wenn sie das gleiche Niveau erreichen wollen, müssen sie unsere Kultur und Zivilisation übernehmen. Und Boas hat in dieser Hinsicht, das gilt dann für seine Schüler und vor allen Dingen Schülerinnen auch, immer gesagt, es gibt nicht die Kultur, sondern es gibt Kulturen.
Ja, sein Kulturrelativismus,
genau. Das war sein Ding, dass er gesagt hat, wir können das nicht einfach in keine Hierarchie bringen. Mhm. Wenn einer vermeintlich aus weißer Sicht ja rückständig ist, dann ist er nicht rückständig, sondern er hat einfach nur einen anderen Weg genommen. Und das ist einfach nur anders. Es ist weder besser noch schlechter, es ist schlicht und einfach anders. Und er hat sich genauso eben auch dagegen gewandt, zu sagen, Rassen können, wenn man eben diese Unterscheidung überhaupt treffen will, Rassen können hierarchisiert werden. So ein Motto, die weiße Rasse ist vielleicht auch, wie das viele damals verfochten haben, an messbaren Merkmalen festzumachen, den anderen Rassen überlegen. Nein, hat er gesagt, das ist Blödsinn. Also es gibt bestimmte Phänomene, das ist egal, welcher Rasse ich angehöre, was aus mir wird, das hat damit nichts zu tun. Und auch der IQ ist nicht vorgegeben, nur weil man einer bestimmten Rasse angehört.
Das hat er in seinem Werk Race, Language and Culture ja vor allem auch geschrieben. Ne?
Genau, also. Genau. Das. Und da war er seiner Zeit deutlich voraus und ganz im Gegensatz zu seinen Kollegen. Und er hat es dann eben auch, also es gibt Leute, die sagen, es gab keine einheitliche Schule von Boas. Er hat also jetzt keine Denkschule aufgebaut, aber man kann eine größere Anzahl von Schülern festmachen, die selbst dann hinter in Feldforschung in ganz anderen Regionen tätig geworden sind und auch wissenschaftlich große Bedeutung erlangt haben. Interessant ist eben bei ihm auch, das könnte man dann sozusagen unter Frauenförderung auch fassen, dass er sehr viele Schülerinnen hatte, die dann wirklich reüssiert haben und unter diesen auch insbesondere eine, die indigenen, also indianischen Hintergrund hatte und eine, die schwarz, die Afroamerikanerin war und dann in ihrem Bereich genau diese Forschung, die Boas eben auch gemacht hat, angewandt hat, dazu auch publiziert hat. Und er hat diese Leute auch immer entsprechend unterstützt und couragiert, dass sie eben sowas machen, diesen Weg weitergehen.
Ja, man sieht ja auch diesen Effekt, den er hatte, auch auf seine Schüler, dass er vor allem seine Doktoranden, die er da betreut hat an der Uni, vor allem dann an weiteren Universitäten diese anthropologischen Institute halt auch aufgebaut haben und da ganz klar in seinem Einfluss halt auch standen.
Ja, das ist, also wie gesagt, ich habe schon gelesen, dass man nicht von einer einheitlichen Schule sprechen könnte, aber man kann davon ausgehen, dass eben über ihn und seine Schüler, Dozenten, Doktoranden diese Ideen von Boas eben entsprechend weite Verbreitung fanden und damit dann irgendwann auch wissenschaftlicher Standard geworden sind, während das, was seine Kollegen gemacht haben, vielleicht heute noch nett nachzulesen ist, aber wissenschaftlich nicht mehr diese.
Das ist ja immer so. Das ist ja immer so, die Leute, die die ersten Schritte gehen und ganze Forschungsfelder aufmachen, die werden halt irgendwann überholt, weil es so eine breite Forschung halt dazu gibt, wo neue Erkenntnisse gekommen sind. Aber es ist ja gerade sein Verdienst, dass es eröffnet worden ist. Wenn wir das so ein bisschen schauen, er ist ja auch so ein bisschen Kind seiner Zeit ja auch gewesen. Wie geht man heute damit um, dass Franz Boas zum Beispiel auch Schädel vermessen hat? Sowas ist ja heute ethisch nicht mehr vertretbar, vor allem halt auch durch die Nationalsozialisten, was die da halt betrieben haben mit ihrem Rassenkult. Wie ordnest du das ein?
Naja, Boas war natürlich ein Kind seiner Zeit und bestimmte Sachen waren damals üblich. Also er hat also auch zum Beispiel in Deutschland in Vorbereitung auf seine Baffinland-Expedition auch Kraniometrie, also die Vermessung von Schädeln, tatsächlich gemacht. Mhm. Es gibt auch Berichte von Rudolf Virchow, dass der sehr gerne sich mit solchen Sachen beschäftigt hat.
Das war ja auch politisch noch nicht belastet.
Nein, überhaupt nicht.
Das waren ja neue Methoden, die entwickelt wurden.
Genau, das war die Überlegung, können wir durch die Vermessung von Schädeln gewisse Normen, Normalitäten irgendwo ableiten und können dann im Umkehrschluss aus der Schädelform und der Größe irgendwo eine Rassenzugehörigkeit ableiten. Mhm. So, heute weiß man, dass das Blödsinn ist. Boas hat auch solche Sachen schon später betrieben, dass eben auch ging es zum Beispiel um Einwanderer in die USA und dann kann man eben feststellen, dass in der zweiten oder dritten Generation sich genau solche Sachen eben nicht nur durch Vermischung, sondern einfach durch die Lebensumstände schon deutlich ändern. Also die Aussagekraft, Zugehörigkeit zu einer Rasse dann überhaupt nicht mehr möglich ist.
Man redet ja heute eher von dem Flynn-Effekt. Das hatte ich mal bei einem TED-Talk gesehen. Und zwar dieser Wissenschaftler Flynn aus Amerika, auch, ich glaube, Anthropologe, der hatte halt untersucht, ist es wirklich so, dass verschiedene Personen aus Menschen, also gewissen Regionen der Erde weniger IQ-Punkte haben als wir zum Beispiel halt aus der entwickelten Welt. Und der ist jetzt zu einem interessanten Punkt gekommen, dass er sagt, also mehr oder weniger paraphrasiert, die Hardware ist bei uns allen gleich, weil die hat sich seit 30.000 Jahren nicht groß geändert. Es ist die Komplexität der Gesellschaft, die gewisse Sozialisierungseffekte halt auslösen. Deswegen sind wir Europäer zum Beispiel anders in unserem Denken und unserem Handeln als zum Beispiel jemand, der jetzt gerade aus dem Nahen Osten hier rübergekommen ist, weil der in einer ganz anderen Kultur und Gesellschaft aufgewachsen ist, wo sein Gehirn ganz anders stimuliert worden ist und sich ganz anders verknüpft hat. Und deswegen ist es meistens so, dass bei Einwanderern in der ersten Generation, wenn die älter als 28 bis 30 Jahre sind, keine große Integration gelingt auf Dauer. Also es hängt doch mal mit der Eigenmotivation an. Jemand, der das ganz doll will, schafft das dann auch. Es ist gerade erst die zweite und dritte Generation von denen ist, die halt ganz normal mit dieser Kultur dann halt aufwachsen, wo auch das migrantische Milieu sich reduziert, genau die gleichen Erfolgsergebnisse haben wie, sagen wir mal, autochthone Bevölkerung.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, und besonders stark in NRW bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, der Anteil der genetischen Disposition ist deutlich niedriger nach den heutigen Forschungserkenntnissen, als man das früher geglaubt hat. Das ist die Umwelt, die Erziehung, das, was man als Lebenserfahrung irgendwo mitbringt, prägt einen viel mehr, als dass man von den beiden Eltern beispielsweise ausgefallen. Ansonsten ist er natürlich ein Kind seiner Zeit gewesen. Insofern hat er andere Denkmuster da gehabt und andere Vorstellungen, was auch eine Studentenverbindung oder sowas angeht. Nicht? Also auch, sag ich mal, das zum Fechten hat er ja auch in seinem späteren Leben immer eine andere Sache. Er hat also häufig erkennen lassen, dass seine insgesamt wohl 14 Mensuren, die er geschlagen hat, sowohl in Heidelberg, 10 ungefähr in Bonn und 3 noch in Kiel, dass das so eine Art Jugendsünden waren. Und er hat sich dann auch lieber dann mit der nicht so schmissbedeckten linken Seite, sondern von der rechten Seite ablichten lassen, damit das also nicht so hervortrat. Er wollte daraus wollte das nicht so in den Vordergrund stellen. Nichtsdestotrotz wird er ehrlich gesagt haben, dass natürlich das erstens eine schöne Zeit für ihn war und dass er da auch aus der Zeit durchaus profitiert hat. Insofern würde ich es nicht für ausgeschlossen halten, dass er auch ohne alle Manne noch geworden wäre in der heutigen Zeit.
Da gehe ich aber auch von aus. Und sonst in Düsseldorf gibt es auch die Gotia. Ja, Michael, was möchtest du unseren Hörern noch aktiven wie alten Herren über Boas Vermächtnis mitgeben?
Ja, ich glaube, erstens ist Boas ein für mich wirklich leuchtendes Beispiel einer sehr seltenen Kombination. Großer, bedeutender Wissenschaftler, großer Humanist, aber politisch und gesellschaftlich sehr engagiert, überzeugter Burschenschafter, und er war ein echter deutscher Patriot, obwohl er die meiste Zeit seines Lebens in den USA verbracht hat, aber eben immer die deutsche Kultur hochgehalten hat, immer sich für deutsche Interessen eingesetzt hat. Und was man vielleicht auch noch an der Stelle durchaus erwähnen darf, er hat im Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg sich immer zu seinem Deutschtum in Amerika bekannt, wo viele deutsche Dämmige auch ihren Namen bisweilen anglisiert haben.
Ja, von Schmidt zu Smith, ne? Das ist ja
solche Sachen.
Müller zu Miller.
Genau. Und er hat auch angeprangert und mit wirklich Nachteilen, dass zum Beispiel seine ethnologischen Kollegen in Mexiko Feldforschung betrieben und gleichzeitig Spionage für die USA betrieben, weil Mexiko ja auf der deutschen Seite im Ersten Weltkrieg war. Er hat vehement gesagt, also er hat den Krieg zwar abgelegt, hat gesagt, das ist blöde, das ist ein Zeichen des Nationalismus, des übertriebenen Nationalismus. Aber er hat den Versailler Vertrag zum Beispiel auch ganz klar verurteilt. Er hat aber, und das war wieder typisch für ihn, auch Aktivitäten entfaltet. Er hat zum Beispiel die Emergency Society for German and Austrian Science gegründet. Mhm. Das ist früher, dann später die, oder der in Zusammenarbeit mit der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, das ist nämlich gleichzeitig gegründet worden in Deutschland, das ist heute die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und der hat dann, weil die Währungsnot war, also in Deutschland hatte man kein Geld, um an internationale Zeitschriften, Bücher ranzukommen. Und er hat das organisiert, dass entweder die Geldmittel oder diese Zeitschriften und Bücher tatsächlich nach Deutschland an die Universitäten kamen oder nach Österreich. Die Österreicher haben in Graz ihm dafür die Ehrensenatorenwürde verliehen. Mhm. In Bonn ist er akademischer Ehrenbürger geboren, 1923, eben genau wegen dieser Sachen. Nebenbei hat er noch seine Bundesbrüder unterstützt. Er hat nämlich zum Beispiel in der Währungskrise 22, 23, 24 den Mittagstisch für die Aktiven finanziert. Aber er hat auch gleichzeitig die Berliner Philharmoniker gefördert. Wahnsinn. Also der Mann war also vielfältig engagiert. Und das, was man heute, wenn man über Boas ein bisschen recherchiert, auch findet, ist eben auch sein im März, am 27. März 1933 offener Brief an Reichspräsident Hindenburg, wo er schon im Frühstadium des Nationalsozialismus, als so die ersten Judenboykottmaßnahmen auch schon an der Tagesordnung waren oder SA-Brutalitäten bekannt waren, gesagt hat, das nimmt mit Deutschland ein schlimmes Ende. Er hoffe, dass das eben na, so ein Fieberwahn wäre, der dann vorbeigeht. Und als er merkte, dass das eben nicht der Fall war, hat er sich aus den USA eben gegen den Nationalsozialismus engagiert, hat also auch Rundfunkansprachen, wie später Thomas Mann das gemacht. Und er hat dafür gesorgt, dass Emigranten aus dem wissenschaftlichen Milieu Aufnahme in den USA fand. Und das, was du am Anfang gesagt hast mit diesem Bankett, auf dem er letztlich tot vom Stuhl dann gefallen ist, das war ein Bankett zugunsten weil ein französischer Ethnologe erfolgreich in die USA emigrieren konnte. Das war der Paul Rivet. Mhm. Und deshalb war dieses Bankett davor getan. Also es passt sozusagen der Tod auch noch wunderbar, sage ich mal, zu seinem Leben und seiner Lebensleistung.
Ja, tot vom Stuhl runterfallen. Ne? Das sagen wir ja auch als Sprichwort. Ne? Also, dass man so lange in seinem Beruf ist, vor allem wenn man selbstständig ist oder sonst wie, dass man halt tot vom Stuhl runterbricht. Ist ja auch irgendwo, wie du sagst, ich meine, der Tod ist unausweichlich, aber auch irgendwie, es fügt sich, es ist rund. Ne?
Also. Ja, es passt. Also aus meiner Sicht passt es. Und ich sage zum Thema Boas, sage ich auch immer, es gibt immer mal so die Frage, so mit welcher Person oder Persönlichkeit aus der Vergangenheit würden Sie sich gerne mal unterhalten? Also das würde ich immer sagen, Franz Boas. Das wäre also ein Herzensanliegen von mir, mich mit meinem Bundesbruder aus ganz anderen Zeiten mal wirklich unterhalten zu dürfen.
Ich bin auch sehr begeistert also von seiner Biografie und von seinen Werten und seiner Haltung, die er an den Tag legt. Für mich ist das wirklich burschenschaftliches Handeln auch im Alltag. Auch was das auch immer ist, das zieht ja jeder so seine eigenen Schlüsse raus. Ich will jetzt nicht sagen, der ist burschenschaftlich und der ist unburschenschaftlich. Es ist halt, der Mann hat Haltung gezeigt,
ja.
Der hat Position gezeigt. Der hat
Nachteile in Kauf genommen sogar.
Und sich unbequem gemacht. Der hat ja genau das gemacht, was man ja bei der Mensur ja lernt, dass man seinen Mann steht und nicht muckt. Und das hat er ja getan. In so vielen Punkten. Ich meine, seine Bücher sind ja auch 33 bei der Bücherverbrennung auch auf den Haufen geworfen worden. Das zieht sich ja ganz bei ihm durch. Ne? Also er ist ja von Anfang an, steht er zu seinen Positionen. Und da können wir uns, glaube ich, heute auch in unserer vielfältigen und komplexen und schwierigen Gesellschaft und Zeit, glaube ich, auch ein paar Scheiben von abschneiden.
In der Tat,
Als Vorbild auch nehmen.
Ja.
Was nur ein letzter Gedanke, bevor wir aufhören, das mir auch durch den Kopf gegangen ist, auch mit dieser interkulturellen Akzeptanz, die er gefördert hat, ist es ja auch etwas, was wir in unseren Bünden eigentlich auch mehr an den Tag legen sollten, halt auch im interkooperativen Dialog, dass wir nicht hingehen und sagen, ja, weil der und den die Verbindung und ne, die stehen unter uns und wir stehen über denen und sonst wie, sondern dass man uns auf Augenhöhe begegnet, weil das ist ja auch das, die Botschaft, finde ich ja auch gerade bei Boas in seiner Wissenschaft mit den indigenen Bevölkerungen, dass das förderlicher ist am Ende und halt auch Probleme und Differenzen halt auch abbaut untereinander.
Ja, also im Verbindungsleben bin ich auch dafür. Bundesbrüder sind vielfältig, aber sie können eine Einheit, also Einheit in Vielfalt darstellen. Und das Gleiche kann man dann eben auch größer ziehen auf die Verbindungsszene. Ich sage an der Stelle auch immer, alte Herren sind da in ihrer Kenntnis in der Regel deutlich weiter als die Aktivitäten, die eher miteinander rivalieren, in Rivalität stehen. Wir haben 90% der Sachen gemeinsam und nur in 10% unterscheiden wir uns. Insofern sollten wir lieber auf die 90% gucken, die uns verbinden, als auf die 10%, die uns unterscheiden.
Dann hoffen wir jetzt, dass Boas jetzt nicht im Himmel sich aufregt und sagt, so habe ich das aber nicht gemeint.
Da müssen wir mit leben.
Ja, Michael, danke für deine Zeit, dass du heute hier warst. War eine sehr interessante Folge. Ich nehme da selber auch persönlich viel mit. Und ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern. Das ist auch schön. Macht's gut. Ciao.